ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. In Gaza-Stadt hat die israelische Armee einen Einsatz auf dem Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses beendet. Während des Einsatzes wurden laut Militär mehr als 200 Terroristen getötet. Und im russisch besetzten Teil der Ostukraine wurde ein Vertreter der russischen Besatzungsbehörden getötet. Und zwar nach offiziellen Angaben durch die Explosion einer Autobombe. Das sind zwei unserer Themen heute am Ostermontag, den 1. April um 17.30 Uhr. Zwei Wochen hat der israelische Militäreinsatz im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gedauert, dem ehemals größten Klinikum im Gazastreifen. Bei dem Einsatz hat die israelische Armee nach Angaben des Militärs mehr als 200 Terroristen getötet. Hunderte hätten sich ergeben. Nun hat das Militär bekannt gegeben, dass der Einsatz beendet wurde. Die Armee hätte sich vom Gelände zurückgezogen. Aus Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte.
In den frühen Morgenstunden trauten sich die ersten Anwohner rund um das 1946 errichtete und wichtigste Hospital im Gazastreifen nach draußen, gingen über die von Panzern und Planierraupen zerstörten Straßen in Richtung Schifferkrankenhaus. Es bot sich ihnen ein Bild der Zerstörung. Das Haupteingangsgebäude des vormaligen Wahrzeichens der Stadt zeigt zahllose Einschlagslöcher und Brandspuren. Der junge Krankenhaussanitäter Hussein Moussain steht auf dem Gelände des Schifferkrankenhauses und sagt heute Morgen der Nachrichtenagentur Reuters: Wie Sie sehen können, ist die Zerstörung auf dem Schifa-Gelände weit verbreitet. Es gibt eine große Anzahl von Märtyrern. Die Evakuierung von Kranken ist im Gange. Unser erster Plan ist, die Kranken aus dem Al-Shifa zu bringen, deren Leben während der israelischen Präsenz im Al-Shifa-Krankenhaus geschützt war. Nun werden wir die Kranken und Verwundeten aus dem Schifa-Krankenhaus in das Baptistenkrankenhaus verlegen, das das einzige im Gazastreifen ist, das noch Patienten versorgt. Am Morgen hatten sich die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben aus dem größten Krankenhaus des Gazastreifens zurückgezogen. Die Offensive gegen das Schifa-Krankenhaus hatte vor zwei Wochen begonnen. Nachdem die israelische Armee zu der Schlussfolgerung gekommen war, es hätten sich zahlreiche, auch hochrangige Mitglieder von Hamas und Islamischen Dschihad in den Krankenhauskomplex erneut versteckt. Bereits im November hatte die israelische Armee gegen das Schifa-Krankenhaus einen mehrtägigen Einsatz durchgeführt. Armeechef Herzia Levi sagte gegenüber israelischen Soldaten in Gaza-Stadt nun: Es waren zwei sehr erfolgreiche Wochen. Hinter der Operation verbirgt sich eine sehr wichtige Botschaft. Ein Krankenhaus ist kein sicherer Ort. In dieser Operation sind weder medizinisches Personal verletzt, noch sind Kranke zu Schaden gekommen. Aber sehr viele Terroristen wurden getötet und in Gefangenschaft genommen. Die Operation hat das Ziel auf sehr hohem Niveau erreicht. Patienten und Ärzte, die sich in den vergangenen zwei Wochen im Schifa-Krankenhaus aufgehalten haben, schildern ihre Erlebnisse anders. Auf einer Trage vor dem Krankenhaus liegend, antwortet ein junger Mann der Nachrichtenagentur Reuters auf die Frage, wie sie versorgt worden seien. Sie ließen eine sehr kleine Menge an Essen herein, die nicht ausreichte. Wir waren 150 Patienten und 50 Mitglieder des medizinischen Personals. Das Essen reichte überhaupt nicht aus. Keine Behandlung, keine Medikamente, nichts. Und 24 Stunden lang Bombenangriffe, die nicht aufhörten. Und immense Zerstörung im Krankenhaus. Schlaf, kein Schlaf und Sorge und Angst. Wir haben darauf gewartet, dass sie gehen. Sie sind nicht gegangen, bis heute. 15 Tage waren wir in diesem Zustand. Gegenüber dem US-Nachrichtensender CNN sagte ein Sprecher des Zivilschutzes in Gaza-Stadt, das Krankenhaus sei, Zitat, vollständig zerstört und niedergebrannt worden. Verletzte und Tote würden das Krankenhausgelände füllen.
Die USA und Israel wollen sich heute offenbar über die von Israel geplante Bodenoffensive in Rafah beraten. Medienberichten zufolge wurde das Treffen für heute angesetzt und es soll virtuell stattfinden. Denn Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte eine zuvor geplante Reise nach Washington abgesagt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Mareike Markosch.
Die Absage war erfolgt, weil die USA sich bei einer Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über eine Waffenruhe im Gazastreifen erstmals enthalten hatten, anstatt sich hinter Israel zu stellen. Jetzt soll also virtuell beraten werden. An der geplanten Bodenoffensive in Rafah gibt es international viel Kritik. Auch die USA halten den Einsatz für falsch und wollen Israel mögliche Alternativen aufzeigen. In Rafah halten sich derzeit nach Schätzungen mehr als 1 Million Zivilisten auf, die zum größten Teil aus anderen Teilen des Gazastreifens dorthin geflohen sind. Israel argumentiert dagegen, dort gäbe es weiterhin Bataillone der Hamas, die zerstört werden müssten.
Währenddessen gehen die Proteste gegen Israels Vorgehen in Gaza, also den geplanten Angriff auf Rafah, weiter. In Bagdad und Amman kam es am Wochenende zu großen Demonstrationen. Aus Kairo Udo Schmidt.
Tausende auf den Straßen von Jordaniens Hauptstadt Amman, wütender Protest gegen Israels weiteres Vorgehen in Gaza, gegen den geplanten Angriff auf Rafah. Wütender Protest wie bereits seit langem, auch an diesem Wochenende. Jordaniens Polizei riegelt die Demonstration zu beiden Seiten ab. Jordanien hat schon immer ein schwieriges Verhältnis zu den Palästinensern, die einen bedeutenden Teil der Bevölkerung stellen und, so immer wieder die Sorge, die haschimitische Monarchie in Frage stellen könnten. Die Demonstrierenden feiern die Hamas, verdammen die nicht endenden Angriffe der israelischen Armee in Gaza als Genozid. Wir sind wegen der Besetzung von Gaza hier. Das muss enden. Es darf nicht so weitergehen dort, wo unsere Kinder sind. Oraib Al-Rantawi leitet das Al-Quds-Center für politische Studien in Amman. Dass die Solidarität mit den Palästinensern so groß ist, habe einen entscheidenden Grund, sagt er im Gespräch mit dem ARD-Studio Kairo.
The main reason in the background.
Der Hauptgrund? Jordanier jeder Herkunft glauben, dass sie das nächste Angriffsziel darstellen, wenn Israel erfolgreich den palästinensischen Widerstand zerstört hat. Eine Einschätzung, die man anzweifeln kann, die aber auch zeigt, dass auch in Jordanien, das immerhin einen Friedensvertrag mit Israel unterzeichnet hat, Wut und Ablehnung riesig sind. Proteste auch in Bagdad, der Hauptstadt des Irak. Auch hier wird der Hamas gehuldigt und Israels Vorgehen verdammt. Wir sind heute hier, um unsere Solidarität mit Palästina auszudrücken. Um der Frauen und Kinder zu gedenken, die als Märtyrer gestorben sind, die meisten von ihnen begraben unter dem Schutt von Gaza. Wir fordern einen souveränen palästinensischen Staat und lehnen die israelische Besatzung strikt ab. Erklärt eine junge Frau dem AP-Reporter. Die Proteste sind für die arabischen Regierungen auch ein ernsthaftes Problem, meint Politikexperte Rantawi. Ich denke, Hamas ist derzeit der beliebteste politische Akteur in der ganzen Region. Und das ist bedenklich für viele Regierungen. Nicht, weil sie gestürzt werden sollen, sondern weil die Muslimbruderschaften, die es überall gibt, an Einfluss gewinnen. Die Hamas handelt geradezu in deren Auftrag. Die Proteste wie hier in Jordanien werden in Zukunft eher noch zunehmen, erwarten Beobachter. Die Besatzung muss enden, es müssen Hilfe und Lebensmittel zu unseren Kindern und Söhnen kommen. Schon jetzt, so Analyst Rantawi, sei klar, Israels Vorgehen in Gaza ist am Ende ein Erfolg für die Hamas. Trotz aller Erfolge Israels auf dem Schlachtfeld gewinnt die Hamas strategisch derzeit auf vielen Ebenen.
Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist bekanntermaßen prekär. Die Zivilbevölkerung braucht dringend Hilfsgüter. Aus Zypern sind daher am Sonnabend 3 Schiffe mit Hilfsgütern in Richtung Gazastreifen gestartet. Nun befinden sie sich nur noch einige Seemeilen vor dem Ziel. An Bord haben sie Medienberichten zufolge fast 900 Tonnen an Grundnahrungsmitteln. Sie sollen laut dem zyprischen Präsidenten Christodoulidis voraussichtlich noch heute übergeben werden. Das ist allerdings eine Herausforderung, weil es an der Küste Gazas dafür keinen geeigneten Hafen gibt. Trotzdem solle es schon bald weitere Hilfslieferungen geben, sagte Christodoulidis. Und um das Entladen zu erleichtern, wollen die USA bis Mitte April einen provisorischen Pier bauen. Es ist übrigens das zweite Mal, dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen dringend benötigte Lebensmittel über den Seeweg erhalten soll. Vor rund 2 Wochen hatte ein Schiff etwa 200 Tonnen Hilfsgüter von Zypern aus in das Palästinensergebiet geliefert. Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Im russisch besetzten Teil der Ostukraine ist ein Vertreter der Besatzungsbehörden getötet worden, und zwar nach offiziellen Angaben durch die Explosion einer Autobombe. Es handelt sich um Valeri Tschaika. Er war stellvertretender Leiter eines staatlichen Bildungsamts. Klar ist laut der örtlichen Vertretung des russischen Ermittlungskomitees, dass er am Nachmittag in der ostukrainischen Region Luhansk durch die Explosion eines Autos getötet wurde. Was für ein Gegenstand genau explodiert ist, sei noch nicht klar. In den vergangenen 2 Jahren waren wiederholt Vertreter pro-russischer Einrichtungen in den besetzten ukrainischen Gebieten getötet worden. Heute, am 1. April, ist für russische Männer ein wichtiger Stichtag, denn Russland zieht regulär im Frühling und im Herbst Wehrpflichtige zum Grundwehrdienst ein. Bis zum 15. Juli werden rund 150.000 Soldaten zwischen 18 und 30 Jahren einberufen. Den Erlass dazu hat Kremlchef Putin gestern in Moskau veröffentlicht. Der Grundwehrdienst dauert 12 Monate. Währenddessen werden die Soldaten laut dem russischen Verteidigungsministerium nicht im Kriegsgebiet in der Ukraine eingesetzt. Sie könnten sich allerdings im Anschluss an den Grundwehrdienst dann auch im Kriegsgebiet in der Ukraine verpflichten. Und Beobachter gehen davon aus, dass der Druck innerhalb der Truppe groß ist, so einen Vertrag zu unterzeichnen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Täglich aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.